Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir freimütig haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll.
Ich möchte in die Zeugnisse, die wir heute gehört haben, noch einstimmen und mich zu Beginn bedanken dafür. Letzte Woche war meine Gesundheit ja schon noch sehr schlecht, aber sie ist viel, viel besser geworden. Und ich führe das vor allem auf eure Gebete zurück. Ich selber habe nämlich 4 Wochen lang gebetet, weil es nicht so viel Gutes passiert, meine Gesundheit betreffend. Aber sobald ihr mitgebetet habt, ist es bergauf gegangen. Am kommenden Freitag werde ich, so Gott will, nach Amerika fliegen und ein Wochenende mit einem Freund von mir verbringen, der Pastor ist in einer Gemeinde in Wisconsin. Und am Montag werde ich mit ihm zu einer Konferenz fahren und diese Zeit mit ihm genießen. Ich freue mich schon sehr darauf und ich wäre dankbar, wenn ihr einfach weiter betet für mich, für die Gesundheit, für Sicherheit und dass es eine gesegnete und aufbauende Zeit für mich sein darf. Wir sind wieder im 1. Johannesbrief. Ihr seht unseren heutigen Text hinter mir. Und der 1. Johannesbrief auf den ersten Anschein, wenn ich ihn durchlese, erweckt das ein bisschen den Anschein, als ob er ein Text für Kinder wäre. Ganz einfache Worte. Vielleicht hat er nur 20 Worte, die wiederholen sich ständig. Ein einfacher Text. Ein Kindertext. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Der 1. Johannesbrief ist auch heute wieder explosiv. Er ist tief und er hat ein großes Ziel. Und ihr wisst, worum es geht. Es geht um Liebe. Als Menschen tragen wir alle, niemand von uns hier ist eine Ausnahme, eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen, gekannt zu werden. Ich will gekannt sein. Nicht bekannt. Ich möchte nicht vielen Menschen bekannt sein. Das ist nicht wichtig. Aber ich möchte gekannt sein von einigen wenigen. Ich möchte Menschen in meinem Leben haben, die mich wirklich kennen. Und diese Sehnsucht haben wir alle. Diese Sehnsucht, gekannt zu sein, geht immer Hand in Hand mit der Sehnsucht, geliebt zu sein. Ich möchte nicht nur gekannt und dann abgelehnt sein. Wunderbar, dass ich weiß, wer du bist, aber ich mag dich nicht. Na, ich möchte gekannt und geliebt sein. Ich möchte Menschen in meinem Leben haben, die sagen, ich kenne dich und ich liebe dich, ich bin für dich, ich stehe auf deiner Seite. Diese Sehnsucht, gekannt und geliebt zu sein, die sieht man schon bei Kindern und sie geht uns nie verloren. Und die Frage, die ich habe, ist folgende: Woher kommt diese Sehnsucht? Wieso sehnt sich ein jeder Mensch danach, gekannt zu sein und geliebt zu sein? Wir tragen diese Sehnsucht in uns, weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Auch Gott sehnt sich danach, gekannt und geliebt zu sein. Weil er sich danach sehnt, gekannt zu sein, sehnen wir uns danach, gekannt zu sein. Und weil er sich danach sehnt, geliebt zu sein, sehnen wir uns danach, geliebt zu sein. Er ist das Original, wir sind die kleine Kopie in manchem. Und deswegen ist diese Sehnsucht in uns. Es klingt im ersten Moment seltsam, dass Gott sich danach sehnt, gekannt und geliebt zu sein. Aber es stimmt. Im Propheten Jeremia sagt Gott über sein Volk: Ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und wenig später sagt er: Alle Völker sollen mich erkennen. Und wir kennen alle das erste Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Gott möchte gekannt und geliebt sein, aber es klingt seltsam. Und hier ist der Grund, warum es seltsam klingt. Meine Sehnsucht und deine Sehnsucht, gekannt und geliebt zu sein, entspringt aus einem Mangel. Ich sage, bitte kenne mich. Bitte liebe mich. Wir wollen gekannt und geliebt sein, um zu empfangen. Aber Gottes Sehnsucht, gekannt und geliebt zu sein, entspringt aus einer Fülle. Er will gekannt und geliebt werden, um zu geben und um zu beschenken. Wir wollen empfangen und er will geben. Gott ist Liebe. So beginnt unser heutiger Text. Gott ist Liebe. Und das bedeutet zumindest zweierlei. Das bedeutet erstens, dass Gott die Fülle ist. Er fließt über. Er ist wie ein Gefäß, ohne Zufluss von außen, wohlgemerkt, wie ein Gefäß, das voll ist und das ständig überfließt. Gott fließt ständig über und deswegen ist es sein Wesen, zu geben und zu beschenken und andere aus sich selbst heraus reich zu machen. Ich hoffe, du hast jetzt dieses Bild von dir, von einem Gefäß, das voll ist, aus dem Wasser überfließt. So ist Gott. Gott ist Liebe, er fließt über. Und zweitens bedeutet Gott ist Liebe, dass Gott Vater und Gott Sohn und Gott der Heilige Geist sich seit Ewigkeiten vollkommen geliebt haben und in ihrer Liebe untereinander vollkommen glücklich waren und ihre Liebe zueinander genossen haben. Gott hat keinen Mangel. Gott weiß nicht einmal, was Mangel ist. Ihm fehlt nichts. Wenn es nur Gott gäbe und kein Universum, keine Geschöpfe, keine Engel, keine Menschen, dann würde Gott nichts fehlen. Er wäre noch genauso glücklich in seiner Liebe untereinander, genauso zufrieden, vollkommen erfüllt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das heißt, als Gott Geschöpfe schuf und uns Menschen schuf, da schuf er uns, damit wir aus seiner Fülle empfangen können. Er ist immer der gebende, sich schenkende Gott. Das heißt, das Wesen von Liebe entspricht dem Wesen Gottes. Er ist Fülle, die sich vergibt und verschenkt, und es ist das Wesen von Liebe, gebend und schenkend zu sein. Gott ist Liebe. Und unser Text geht weiter. Im 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wer von euch hat heute den Slalom in Kitzbühel gesehen, nicht live, auch im Bildschirm qualifiziert? So wenige, ihr wart alle auf den Bergen. Beim Slalom ist es das Gefährlichste, dass man einfädelt. Und beim Johannes müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht einfädeln. Er ist nicht leicht zu verstehen immer. Er sagt, wer in der Liebe bleibt. Und das bedeutet hier, glaube ich, nicht, wer sich ständig daran erinnert, dass Gott Liebe ist. Sondern in der Liebe zu bleiben bedeutet, wer selbst andauernd liebt, wer selbst andauernd gibt und beschenkt, wer gibt und gibt und gibt und liebt und liebt und liebt, das ist der, der hier in der Liebe bleibt. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das heißt, ein Leben von anhaltender, aktiver Liebe ist nur möglich mit einer Gemeinschaft mit Gott. Du kannst deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Gegner, deine Feinde ein bisschen lieben. Aber irgendwann kannst du nicht mehr. Wieso ist das so? Es ist offensichtlich, weil du und ich Wesen sind, die Mangel haben und nicht Fülle. Die menschliche Fähigkeit zu lieben, zu geben, sich zu verschenken, stößt früher oder später an ihre Grenzen, ist erschöpft. Das heißt, die Summe vom Vers 16, Gott ist Liebe. Gott ist sich selbst verschenkender Überfluss. Und wer in der Liebe bleibt, das heißt, wer aktiv und ausdauernd andere liebt, der muss in Gott bleiben und Gott in ihm. Der muss in einer Gemeinschaft mit Gott sein. Wir können nur wie Gott lieben, wenn wir mit Gott leben. Merkt ihr das? Wir können nur wie Gott lieben, wenn wir mit Gott leben. Und dieser Vers 16 ist eine Miniatur des gesamten Textes. Der Johannes beginnt mit Gott, weil seine Liebe fundamental ist. Aber dann sagt er, wir sollen lieben. Wenn ihr hier auf diesen Text seht, Bennett, kannst du Farben verändern? Das erste Wort Liebe oben, wenn das noch rot wäre, dann wäre es ideal. Mein Fehler. In diesem, unserem kurzen Text kommt 13 Mal das Wort Liebe oder lieben oder geliebt vor. Und zweimal bezieht es sich auf Gottes Liebe. Im ersten Satz, Gott ist Liebe. Und im Vers 19, wo es heißt, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber die anderen 11 Male geht es um dich und mich. Da geht es darum, dass wir aktiv lieben. Ausgezeichnet. Wir haben den Vers 16 gerade verstanden, hoffe ich. Das Wesen der Liebe ist das Wesen Gottes, sich selbst zu geben und sich zu verschenken. Aber jetzt müssen wir noch kurz den Vers 19 anschauen, weil es dann noch einmal um Gottes Liebe geht. Da sagt Johannes, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, unsere Liebe ist die Antwort. Unsere Liebe ist eine Reaktion auf seine Liebe. Und Gottes Liebe, jetzt brauchen wir eine Bibel, definiert der Johannes im Vers 9 und im Vers 10 desselben Kapitels. Im Kapitel 4, Vers 9 sagt Johannes, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Das heißt, Gottes Liebe ist, er gibt sich, er schenkt sich, er wird ein Mensch wie wir. Und Vers 10, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das heißt, Gottes Liebe besteht darin, dass er Mensch wurde und dass er seinen Sohn losgelassen hat, um für unsere Schuld zu sterben. Die Größe der Liebe Gottes, sagt Johannes hier, ist abseits von Jesus und ohne das Kreuz nicht erfassbar. Auf einer gewissen Ebene ist Gott allen Menschen wohlgesinnt. Er lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und vielleicht sollten wir das Gottes Güte nennen. Gott ist gütig und er beschenkt jeden Menschen. Das ist so, als ob ein Unbekannter zu meiner Tür kommt und läutet und ich öffne die Tür. Und dann gebe ich diesem Unbekannten ein Essen, ich lasse ihn eine Nacht übernachten bei mir und bin freundlich zu ihm. Das ist die Güte Gottes. Aber es gibt eine zweite Ebene. Und auf dieser zweiten Ebene gibt Gott seinen eigenen Sohn in den Tod, damit wir mit ihm leben können. Und für wen tut er das? Er tut es nicht für Freunde. Er tut es nicht für Wesen, von denen Gott etwas zurückbekommen könnte. Gottes Liebe kalkuliert nicht. Er sagt nicht, ich gebe ihnen etwas, meinen Sohn, und sie werden mir etwas zurückgeben, was mir mehr bedeutet. Gottes Liebe ist nicht berechnend. Gottes Liebe ist, wenn er für seine Feinde stirbt, die ihm nichts geben können. Und das ist so wichtig, dass wir jetzt eine Sache verstehen. Gottes Liebe entspringt seinem Herzen. Sie ist keine Reaktion darauf, wie nett oder lieb oder klug oder schön wir sind. Wir sind seine Feinde, sagt Gott, weil wir ihm ins Angesicht hinein widerstehen. aber er liebt. Wieso liebt er? Die Liebe kommt aus seinem Herzen und sie ist vollkommen unabhängig von uns. Und wer diese Liebe erkennt, sagt der Johannes, der wird lieben. Dessen Antwort wird Liebe sein, dessen Reaktion wird Liebe sein. Wie gut ist es für uns, dass Gott nicht nur darüber nachgedacht hat, Gott Mensch zu werden. Dass er nicht nur geredet hat, darüber Mensch zu werden. Oder dass er sich es nicht nur ausgemalt hat, Mensch zu werden. Er ist wirklich Mensch geworden. Und er ist wirklich gestorben. Er hat gehandelt. Und darin besteht seine Liebe. Machen wir jetzt den Schritt zu unserer Liebe. Und lesen wir Vers 17 und Vers 18. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Johannes spricht hier vom Tag des Gerichts, von dem Tag, an dem ein jeder Mensch vor Gott erscheinen wird, vor Gott dem Richter und mit einem Freispruch oder mit einem Schuldspruch zu rechnen hat. Mit einem Freispruch, wenn Jesus für ihn eintritt, mit einem Schuldspruch in allen anderen Fällen. Und das Strafausmaß für den Schuldbruch ist auf einer Ebene immer dasselbe. Ewige Verdammnis, Trennung von Gott, ein ewiges Feuer, das nicht erlischt, Heulen und Zähneknirschen, und wir scheuen uns, von diesen Dingen zu sprechen. Und ich glaube zu Recht. Denn die Hölle, das, was ich gerade mit Worten aus den Evangelien beschrieben habe, ist die schlimmste Realität, die es gibt. Aber es hat einen Menschen gegeben, der sich nicht gescheut hat, darüber zu sprechen. Und das war Jesus. Die Hölle wird im Neuen Testament 12-mal erwähnt und 11-mal kommt sie über die Lippen von Jesus. Jesus hat keine Scheu gehabt, über die Hölle zu sprechen. Und deswegen gilt, wer Jesus ernst nimmt, der nimmt seine Worte über die Hölle ernst. Über den Tod, über den Tag des Gerichts. Vers 17 und 18, ich hoffe, es ist dir aufgefallen, sind wie die zwei Seiten einer Medaille. Im Vers 17 sagt Johannes, wenn du Mut hast und Zuversicht hast am Tag des Gerichts, und im Vers 18 sagt er, wenn du keine Furcht hast, du hast Mut am Tag des Gerichts, du hast keine Furcht am Tag des Gerichts. Es ist genau dasselbe. Wer Mut hat, hat keine Furcht. Wer keine Furcht hat, hat Mut. Und wann haben wir Mut? Wann haben wir keine Furcht? Wenn die Liebe vollendet ist. Dreimal sagt er das, oder? Ist klar zu sehen. Wenn die Liebe vollendet ist, dann haben wir Zuversicht und keine Furcht. Jetzt ist die Frage, wann ist die Liebe vollendet? Und was ist gemeint damit? Und das ist im Griechischen und im Deutschen gleich. Wenn wir sagen, dass etwas vollendet ist, dann kann das zwei Bedeutungen haben. Es kann bedeuten, etwas ist perfekt, makellos, vollkommen, ohne Fehler. Vollendet. Oder, zweite Bedeutung, etwas ist komplett oder am Ziel angelangt. Paulus sagt im zweiten Timotheusbrief, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Er hat sein Ziel erreicht. Und das ist hier die Bedeutung. Es ist die Frage, wann hat die Liebe ihr Ziel erreicht? Wann erreicht die Liebe ihr Ziel? Immer im selben Moment. Die Liebe erreicht immer ihr Ziel, wenn sie ausgelebt wird. Und keinen Moment vorher. Die Liebe erreicht ihr Ziel, wenn man nicht nur darüber redet, Hungrigen zu essen zu geben, sondern wenn man es tut. Wenn man nicht nur Mitleid hat mit Flüchtlingen, weil sie frieren oder unmenschlich leben, Das Mitleid ist nicht die vollendete Liebe. Aber wenn man ihnen hilft, ist die Liebe vollendet. Wenn man Menschen, die seit einer kurzen Zeit an Jesus glauben und die in Schwierigkeiten stecken, die sich schwer damit tun, das zu leben, oder auch solche, die schon lange gläubig sind, wenn man die sieht in ihren Herausforderungen und denkt, ihm oder ihr sollte aber geholfen werden, dann ist es nicht vollendete Liebe. Aber wenn man an ihre Seite kommt, mit ihnen betet, mit ihnen redet, mit ihnen die Bibel liest, dann ist es vollendete Liebe. Die Liebe ist vollkommen, sie ist an ihrem Ziel angelangt, wenn sie handelt. Ignatius, einer der Kirchenväter, sagte: Nimm dich in Acht vor jenen, die viel von der Gnade Gottes reden, aber keine Liebe haben. Keine Liebe für die Witwe, keine Liebe für die Weise, keine Liebe für die Gefangenen, keine Liebe für die Hungrigen und Durstigen, keine Liebe für die in Not. Im Vers 17 und 18 sagt der Johannes: Wenn dein Leben voller aktiver Liebe ist, wenn du nicht nur über Liebe nachdenkst, wenn du nicht nur Liebe fühlst, wenn du nicht nur über Liebe redest, sondern wenn du Liebe tust, dann darfst du mit Zuversicht und ohne Furcht diesem Tag des Gerichts oder deinem Tod entgegensehen, weil deine andauernde, gelebte Liebe bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Nur Menschen, die mit Gott, der Fülle, die ständig überfließt, verbunden sind, können andauernd aktiv lieben. Vers 20 und 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Bruder sind untrennbar miteinander verbunden. Und der Johannes sagt, die Liebe zum Bruder ist sichtbarer, weil der Bruder sichtbarer ist. Und die Liebe zu Gott ist weniger sichtbar, weil Gott nicht sichtbar ist. Und es ist vollkommen vergeblich, sich dieser messerscharfen Logik von Johannes entziehen zu wollen. Wer den Bruder nicht liebt, der liebt Gott auch nicht. Kein Kinderbrief. Wieso sind diese Sätze in diesem Brief? Wieso sind diese Sätze in der Bibel? Hier ist meine Antwort. Johannes schreibt diese Verse, weil er eine Vision für die Gläubigen hat, an die er schreibt. Weil er eine Vision für die Gemeinde hat, an die er schreibt. Und das ist seine Vision. Er wünscht sich Gläubige, er wünscht sich eine Gemeinde, die in einem Umkreis von 100 Kilometern, das ist jetzt frei von mir erfunden, aber ihr wisst, was ich meine, in einem weiten Umkreis für ihre gelebte Liebe bekannt ist. Für ihre außergewöhnliche Liebe untereinander und für ihre außergewöhnliche Liebe nach außen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Strebt nach der Liebe. Dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde. Das Neue Testament ist voll mit dieser Vision von liebenden Christen und von liebenden Gemeinden. Und das liegt daran, dass Liebe nicht die dritte oder vierte oder fünfte Eigenschaft von Christen ist, sondern die erste. Weil es Gottes erste Eigenschaft ist. Sind wir eine solche Gemeinde? Oder in welchem Ausmaß sind wir eine Gemeinde, von der Liebe übersprudelt und hinausgeht, sodass sie bekannt wird? Oder in welchem Sinn bist du als Einzelner, in welchem Maß? Ein Mensch, der in seinem Umfeld dafür bekannt ist, dass er gibt und beschenkt und liebt. Und genau das ist Gottes Ziel mit uns. Wenn wir als Einzelne und als Gemeinde wachsen wollen in der Liebe, dann müssen wir Folgendes tun. Und das müsst ihr jetzt prüfen, weil jetzt gehe ich von diesem Text weg. Jetzt kommen meine Gedanken. Aber die sind ja nicht grundsätzlich schlecht, aber vielleicht sind sie schlecht, also prüft sie. Wenn wir in der Liebe wachsen wollen, müssen wir Folgendes tun. Ich denke, wir müssen Gott jeden Tag bitten, zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer du bist. Das ist die erste Bitte im Vater unser. Dein Name werde geheiligt in meinem Leben. Zeig mir, wer du bist. Dein Name. Der Fabian betet hier öfters. Der Fabian betet es oft von da oben. Zeig mir, wer du bist. Irgendwie ist es hängen geblieben bei ihm. Vielleicht fragen wir ihn nachher, wie. Es wäre schön, wenn das bei uns allen hängen bleibt. Zeig mir, wer du bist. Gott ist Liebe. Das wird er uns zuerst zeigen. Und wenn der Johannes recht hat, dass wir lieben, weil er uns geliebt hat, dann haben wir noch eine zweite Bitte. Zeig mir, wie sehr du mich liebst. Zeig mir, wie sehr du mich liebst. Hast du eine Gebetsliste im Kopf oder am Papier oder auf einem elektronischen Gerät mit Dingen, für die du jeden Tag betest? Dann füge diese Bitten hinzu. Zeig mir, wer du bist und zeig mir, wie sehr du mich liebst. Und wenn du keine Liste von solchen Anliegen hast, dann beginn sie jetzt. Und das sind deine ersten zwei. Zeig mir, wer du bist und zeig mir, wie sehr du mich liebst. Wenn unsere Liebe, dieses Überfließende, eine Reaktion auf Gottes Liebe ist, dann müssen wir seine Liebe erkennen. Und er muss sie uns zeigen. Deswegen Gebet. Ich glaube aber nicht, dass wir warten müssen mit dem aktiven Lieben, sondern wir können gleich damit beginnen. Und wir sind hier so vielfältig. Mütter mit jungen Kindern, Studenten, Pensionisten, Erwerbstätige, Österreicher, Nicht-Österreicher. Es gibt hunderttausende Wege, wie wir lieben können. Und deswegen möchte ich jetzt am Schluss nur kurz auf drei Bereiche eingehen, weil sie für, glaube ich, alle von uns zutreffen. Unsere Liebe in der Familie, unsere Liebe zu Menschen in Not und unsere Liebe für unsere Feinde. Die Familie. Und das bezieht sich jetzt besonders auf Eltern, aber auch auf alle, die einmal Eltern sein werden. Und das weißt du nicht, also pass auf. Eltern lieben es, ihre Kinder zu versorgen. Eltern geben ihren Kindern Essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, ein Bett. Ich habe noch nie in Österreich jemanden besucht, wo die Kinder im Schlafsack schlafen. Wir geben unseren Kindern Schutz. Wir geben ihnen Bildung. Wir geben ihnen alles, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Aber es gibt etwas, was noch viel besser ist als alle diese Dinge und was sie auch brauchen. Das Beste, was wir unseren Kindern geben können, ist Gott, oder? Gott ist das Beste, was wir ihnen geben können. Und wenn ich meinen Kindern Gott geben will, dann verwende ich unter anderem die Bibel dafür. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich meinen Kindern Gott geben sollte ohne die Bibel. Also da müsste ich sehr kreativ werden. Das wäre fast schon dumm. Ich habe ja die Bibel. Deswegen jetzt die Frage, falls du ein Vater bist oder eine Mutter, ist egal, ob du Kindergartenkinder hast oder erwachsene Kinder, beschenkst du deine Kinder mit Gottes Wort? Liest du mit deinen Kindern in der Bibel? Redest du mit ihnen über die Bibel? Und natürlich gibt es unterschiedliche Wege. Das kann ein Vers sein oder auch ein Kapitel. Man kann spontan darüber reden oder es gemeinsam lesen. Und ich möchte euch bitten, jetzt einen Schritt zurückzunehmen. Wir hören solche Appelle fast immer als Pflicht. Du sollst mit deinen Kindern in der Bibel lesen. Oder als Aufruf zum Gehorsam. Wenn du deinen Kindern Brot gibst, gib ihnen das ewige Brot. Aber da geht es nicht um Pflicht oder um Gehorsam. Es geht um Liebe. Es geht darum, wie sehr du deine Kinder liebst. Wenn du deinen Kindern ein Bett gibst und Nahrung und eine Ausbildung, aber wenn du ihnen nicht dieses Buch gibst, dann bist du lieblos. Also wie sehr liebst du deine Kinder? Liebst du deine Kinder genug, um mit ihnen über Gott zu reden, um mit ihnen in der Bibel zu lesen? Und wenn du sie genug liebst, aber überhaupt keine Ahnung hast, wie du das tun sollst, dann sprich mit jemand drüber. Komm zu mir. Oder komm zu jemand anderen. Und ich werde beten dafür, dass deine Kinder bereit werden dafür, mit dir in der Bibel zu lesen. Und darin spiegelt sich die Vaterliebe Gottes. Lieben wir unsere Kinder und geben wir ihnen die Bibel. Wenn du in einer WG wohnst und keine Kinder und keine Eltern hast, dann lieb deine WG-Mitbewohner und gib ihnen die Bibel. Okay. Menschen in Not. Ich glaube, wir haben das hoffentlich alle schon erlebt. Es ist unglaublich erfüllend für einen selbst, Menschen in Not zu lieben. Ich habe schon Tage im Büro verbracht, Tage hinter dem Computer, Tage, die voll waren mit lauter Aktivität. Und am Schluss habe ich mich ganz leer gefühlt und habe mich gefragt, wofür war dieser Tag gut? Und das sind meistens die Tage, an denen ich niemand aktiv von Angesicht zu Angesicht geliebt habe. Aber wenn man Menschen helfen kann und ihnen wirklich hilft, dann sind es die guten Tage. Und dann ist es wurscht, wenn sonst nichts funktioniert. Wenn du eine Stunde jemand geholfen hast und dem ist geholfen worden aus Liebe, dann war das ein guter Tag und du spürst es in deinem Herzen. Wir haben so viele Möglichkeiten, Menschen in Not zu helfen. Ob das Schüler sind in der Lernhilfe, ob das Flüchtlinge sind oder Obdachlose im Rahmen von Innsbruck Stadt der Hoffnung. Ich glaube, die meisten Möglichkeiten haben wir in unserem Alltag. Wir begegnen oft Menschen in Not. Wir müssen da nicht immer gleich Obdachlose denken. Wir alle sind manchmal Menschen in Not. Folge den großzügigen Impulsen deines Herzens und handle. Und dann lieben wir wie Gott. Denn wenn Gott liebt, dann erwartet er nichts zurück. Und Flüchtlinge haben mir noch nichts Materielles zum Beispiel zurückgegeben. Manchen Menschen in Not, da kommt nichts zurück außer die Liebe und das ist mehr als alles. Und dann Feinde. Hast du Feinde? Menschen, die gegen dich sind, die es lieber hätten, wenn du nicht da wärst. Wenn du keine hast, dann warte ein bisschen, die kommen noch. Feinde zu lieben ist das Schwerste. Ich glaube, wir haben alle Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Und um Feinde zu lieben, da wissen wir mehr als in den anderen Bereichen, brauchen wir Gott. Brauchen wir ein Herz, das lieben kann. Und Feinde liebt man, wenn man nicht mit gleicher Münze zurückzahlt. Ich werde nicht geliebt. Die natürliche Reaktion wäre, ich liebe nicht zurück. Jemand ist frech zu mir, ich bin frech zurück. Jemand ignoriert mich, ich ignoriere zurück. Da müssen wir überhaupt nichts tun, das machen wir automatisch. Aber wenn Gott uns seine Liebe zeigt, gibt, dann können wir Güte zeigen gegenüber unseren Feinden und den Frieden suchen und stark sein. Und am Ende in meinem Büro gibt's ein Buchregal, wo nur Biografien stehen, Bücher über andere Menschen. Und ich habe heute darüber nachgedacht kurz, alle diese Menschen, die dort stehen, waren Menschen mit einer besonderen Liebe für andere. Da steht kein Buch, weil jemand ganz klug war oder weil jemand unglaublich stark war, sondern das sind Menschen, die geliebt haben. Und die hatten alle Gemeinschaft mit Gott. Und ich wünsche es dir, dass du an dein Lebensende kommst. Und du weißt ja nicht, wann das ist. Dass du an dein Lebensende kommst und zurückblicken kannst und sagen kannst, ich habe geliebt. Ich habe geliebt. Darum geht's. Es geht nicht um vieles andere, was uns oft beschäftigt. Und wir können lieben. Wenn wir mit Gott verbunden sind, dann fließt von ihm die Liebe über. Und dann kann sie von uns überfließen. Helfen wir einander und lieben wir einander, damit wir auf 100 Kilometer, 50 würden es auch tun, 200 wären toll, bekannt sind für unsere überfließende, außerordentliche Liebe. Bitte betet noch mit mir. Vater im Himmel, wir danken dir für den Johannesbrief. Der Johannes redet nicht über Unwichtiges, sondern nur über Wichtiges. Und deswegen redet er so oft über die Liebe. Vater im Himmel, möchte ich bitten, dass du jedem hier zeigst, wer du bist. Dass du dich uns zu erkennen gibst und dass du uns zeigst, dass du Liebe bist. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du jedes Gebet, zeig mir, wie sehr du mich liebst, dass du alle diese Gebete erhörst und dass du uns in deiner Liebe begegnest, dass du uns zeigst, wie viel Liebe du uns in deinem Sohn, der am Kreuz für uns, für seine Feinde gestorben ist, gegeben hast. Und Herr Jesus, wir lieben diese Vision. Wir wollen Menschen sein, die überströmen von Liebe. Wir wollen eine Gemeinde sein, die überströmt von Liebe, die bekannt ist dafür. Und das geht, wenn wir verbunden sind mit dir. Vater im Himmel, deine Liebe wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Er ist der Geist der Liebe. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst zu lieben, hilfst zu geben, hilfst zu schenken, wenn es uns schwerfällt. Hilf uns, unsere Familie zu lieben, indem wir deinem Wort, deiner Bibel einen Raum in unserem Familienleben geben. Und hilf uns, Menschen in Not zu lieben, indem wir nicht nur darüber nachdenken, ihnen zu helfen oder darüber reden, sondern es tun. Und bitte hilf uns, unsere Feinde zu lieben, damit wir so sind wie du. Wir danken dir, dass du die Fülle bist und dass du uns in deine Fülle mit hineinnehmen willst. Amen.